Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Offene Ohren Podcast. Wir melden uns nach einer längeren Pause zurück und zwar mit einer neuen Staffel, worüber wir uns super doll freuen. Wir haben ja Anfang des Jahres mehrere Folgen veröffentlicht und waren dann jetzt eine Weile abgetaucht. Aber es geht wieder los und wir machen als Auftakt in diese neue Staffel erstmal, weil wir ja am Jahresende sind, eine Art Jahresrückblick. Und nutzen diese Folge auch, um mal uns selber ein bisschen mehr vorzustellen, weil bisher haben wir in diesem Podcast ja immer andere interviewt und denen vor allem eine Plattform gegeben, ganz interessanten MusikerInnen, Kulturschaffenden und haben die Löcher in den Bauch gefragt. Aber genau, von uns selber haben wir bisher nicht so viel preisgegeben, aber wir sind ja alle drei Hosts dieses Podcasts auch Kulturschaffende, MusikerInnen und machen eigentlich auch ziemlich spannende Projekte, wie ich finde. Deswegen wollen wir da diese Folge mal ein bisschen drüber reden, euch ein paar Einblicke geben und auch reflektieren, was in diesem Jahr so an Debatten geführt wurde und wie wir das erlebt haben. Aber bevor ich hier zu lange weiter alleine rumrede, sage ich erstmal Hallo an Nene und Luise. Hi.
Hi.
Hallo.
Wir haben auch mit dieser neuen Folge, dieser neuen Staffel einen neuen Look. Je nachdem, wo ihr uns hört, habt ihr das jetzt vielleicht gesehen, dass wir ein neues Podcast-Cover haben mit unserem Schriftzug. Und wenn man bei Podigee im Browser unseren Podcast findet, da gibt's sogar eine Illustration noch dazu. Die sind von Tatjana Pinson und großen Dank an dieser Stelle. Finden wir mega nice, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, yeah. Genau. Dann lasst uns mal so ein bisschen reflektieren, was dieses Jahr uns gebracht hat. Und natürlich bewegen wir uns jetzt nicht hier so im ganz luftleeren Raum, sondern sprechen schon über das Thema dieses Podcasts, also Musik und Diversität und was in dem Bereich uns dieses Jahr bewegt hat. Fangen wir doch mal damit an. Was war für euch ein Highlight in diesem Bereich? Nene, magst du vielleicht anfangen?
Also mein Highlight in diesem Jahr war einmal das Spielen vom String Orchestra in der Elbphilharmonie. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Genau, und was noch zu Musik und Diversität? Auch ein anderes Konzert vom String Orchestra im Babylon Berlin, als wir ein Stück von Ayana Whittier-Johnson gespielt haben. Das ist eine schwarze britische Komponistin. Und die hat ein Quartett geschrieben, Man to Mood. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das mit den Leuten da zu spielen. Und Live-Konzerte wieder zu erleben. Also ich habe so ein, zwei mir angehört und habe voll vergessen, wie nice das ist, das wirklich live zu sehen und live zu hören.
Mm. Magst du über das String Orchestra vielleicht noch mal zwei, drei Sätze sagen für Leute, die das noch nicht kennen?
Ja, das String Orchestra ist ein Orchester für Schwarzmenschen und People of Color, die Lust haben, klassische Musik zu spielen. Das ist ein Streichquartett und wir spielen Stücke von schwarzen Komponistinnen oder Komponistinnen of Color, um eben die auch sichtbar zu machen und nicht nur den üblichen Kanon quasi zu wiederholen, sondern was Neues zu machen. Genau, und das wurde 2016 von Danielle Doth gegründet, die auch mal hier im Podcast war.
Genau, ja. Und ihr habt dieses Jahr auch einen Preis bekommen, oder? Das war doch auch dieses Jahr.
Genau, das war im Rahmen des Konzerts da in der Elbphilharmonie, Tonali Award.
Mega, ja, da kann man schon stolz drauf zurückblicken, würde ich sagen. Richtig cool. Das mit den Live-Konzerten ging mir auf jeden Fall auch so, sowohl da dabei zu sein, als auch wieder welche anzuhören. Luise, du hattest dieses Jahr auch bestimmt einige Konzerte wieder live, oder?
Ja, es gab wieder ein paar Konzerte im Sommer vor allem. Und mein ganz klares Highlight war der Album-Release von der Band Amalaya, in der ich singe. Und das war unser Debütalbum und war auch das erste Album, das ich ja so mit produziert habe und einfach so einen ganzen Prozess irgendwie begleitet habe und durchgemacht habe, von der Komposition, den Lyrics bis zum Ende, zum Release. Und das hat irgendwie meine ganze hat mich wahnsinnig geschult und meine Sicht allgemein nochmal verändert, auf was so ein Album bedeutet. Also jede Produktion, die jetzt so rauskommt, jedes Album, das mir angezeigt wird, was neu erschienen wird, da habe ich irgendwie einen ganz anderen Respekt dafür bekommen, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, die ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte.
Ja, ich habe euer Album dann auch ziemlich so in meiner Heavy Rotation bei Spotify gehört, sodass es das jetzt auch tatsächlich in mein Spotify, wie heißt das nochmal?
Wrapped.
Wrapped, genau, dass es das auch in mein Wrapped geschafft hat. Also ganz tolle Empfehlung natürlich an dieser Stelle. Ja, Nene, gibt es eigentlich von String Orchestra auch schon irgendwie eine Aufnahme?
Nee, gibt es noch nicht, glaube ich.
Wäre eigentlich mal dran, ne, so ein Album.
Ja, ich schlag's vor.
Muss man halt immer erstmal die Fördergelder auch für kriegen. Ihr hattet auch wahrscheinlich eine Förderung, Luise, oder? Weil das ja einfach auch mega viel Geld kostet.
Ja, das war auch so ein Thema, was ich erst Learning by Doing gelernt habe, wie viel Geld sowas kosten kann. Da ist natürlich nach oben gar keine Grenze. Und wir dachten, dass wir das über Crowdfunding irgendwie machen können, als wir angefangen haben. Das hätte niemals geklappt, also allein über Crowdfunding. Und haben dann im Laufe des Prozesses eine Förderung bekommen durch die Kulturstiftung des Bundes. Auch so im Zuge von diesen ganzen Corona-Unterstützungen für Kulturschaffende. Und das war ein großes Glück. Da ging es eigentlich erst richtig los.
Ich habe es eh so erlebt, dass diese ganze Förderpolitik jetzt dieses vergangene Jahr eigentlich ganz gut war. Im Sinne von, es gab plötzlich recht viele neue Fördertöpfe, wo man auch recht unkompliziert Gelder kriegen konnte. Also ich habe auch zum Beispiel ein Stipendium bekommen, mehrere eigentlich. Also eins war auch von Neustadt Kultur, eins war von der Stadt. Und da kann ich vielleicht an der Stelle mein eines Highlight auch erzählen. Also das war eine Musiktheaterproduktion, die wir hier in Leipzig gemacht haben mit einem Kollektiv. Also im Leitungsteam waren wir drei Leute und ich war eben, weil ich ja Journalistin bin und auch Musikvermittlung mache und moderiere, war ich da so als Vermittlung/Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsfrau in diesem Team. Und wir haben halt versucht, uns an der Verdi-Oper Aida abzuarbeiten, die halt sehr, eine überladene Inszenierungsgeschichte hat. Also diese Oper ist extrem erfolgreich, ist total fester Bestandteil des Kanons und wird halt total dafür abgefeiert, dass sie so ganz pompöse Szenen hat mit Triumphmärschen. Und das Setting dieser Oper Aida ist halt das alte Ägypten, beziehungsweise so wie EuropäerInnen früher als Verdi das komponiert hat, sich das halt vorgestellt haben. Dementsprechend ist diese Oper auch überladen mit exotisierenden und auch rassistischen Darstellungen. Und wir wollten halt eine Version machen, die anders ist und besser ist und auch eben eine Selbstdarstellung von ÄgypterInnen mit einschließt. Also wir haben im Leitungsteam eine ägyptische Künstlerin gehabt und auch im Ensemble ganz viele Leute, die ursprünglich aus Ägypten kommen, und hatten entsprechend auch viel arabische Musik mit drin. Und ja, es war sehr aufregend, auf jeden Fall ein Highlight für mich, auf jeden Fall mega lehrreich und auch anstrengend. Aber ich würde sagen, es klingt jetzt so klischeehaft, aber schon irgendwie gelebte Diversität, aber auch mit allen Anstrengungen und so, die dazugehören. Ja, das hat auf jeden Fall mein Jahr geprägt. Und genau dafür hatte ich eben auch so ein Stipendium recht kurzfristig bekommen. Das war cool. Weil sobald man Musiktheater machen will, hat man halt auch gleich ein Riesenensemble. Also wir hatten schon die Instrumente nur klein besetzt. Da hatten wir ein Streichquintett und dann noch ein paar Bläser. Aber trotzdem waren wir insgesamt dann schnell bei einem Ensemble von 20 Leuten. Und das kostet einfach echt viel Geld. Und das muss man erstmal zusammenkriegen, diese Fördergelder. Das war auch wirklich ein heißer Ritt. Also wir haben erst ganz auf dem letzten Drücker wirklich die Gelder beisammen gehabt und konnten dann erst total spät anfangen zu proben. Und ja, war dann viel Stress vorprogrammiert auf jeden Fall.
Ihr konntet ja, glaube ich, auch nicht alle Aufführungen dann durchführen von eurer Oper, oder Eva? Weil es dann sozusagen wieder in Teil-Lockdown ging.
Ja, wir hatten da echt ein blödes Timing. Also wir hatten drei Aufführungen angesetzt. Die eine war Anfang November und dann die anderen zwei Ende November. Und es war wirklich sehr aufregend. Ich war auch für den Ticketverkauf zuständig und wir haben halt angefangen, so mit 3G-Tickets zu verkaufen und dann plötzlich 2 Tage vor Premiere wurde es halt in Sachsen 2G und ich dachte schon, oh no, was ist mit den Leuten? Es war auch ausverkauft, ne? Was ist jetzt mit den Leuten, die da kommen an dem Abend und vielleicht dann halt nicht geimpft sind? Gibt's dann irgendwie böses Blut? War zum Glück gar nicht so. Also die Premiere war wirklich super und es hat alles gut geklappt, trotz dieser neuen Beschränkungen. Und dann nach 2 Wochen kam halt das totale Aus für sämtliche Kultur in Sachsen, weil hier in Sachsen ja die Infektionszahlen wirklich am aller dramatischsten gestiegen sind, so im deutschlandweiten Vergleich. Leider Spitzenreiter nach wie vor und dann wurde hier wirklich komplett die Kultur dicht gemacht. Also man kann seit Mitte November oder 20. November oder so nicht mal mehr ins Museum gehen, also wirklich gar nichts. Und das hat dann eben auch unsere 2 von 3 Aufführungen betroffen. Das war ziemlich bitter.
Ja, das ist ja irgendwie auch interessant bei uns dreien, dass wir mit unseren Standorten, dass Eva und ich sind in Sachsen, in Leipzig und Nene ist in Berlin. Und wie das jetzt so unterschiedlich ist, wie du sagst, Eva, also ich arbeite teilweise manchmal am Wochenende im Museum für Islamische Kunst, im Pergamon-Museum in Berlin. Und da kann ich sozusagen hinfahren und da arbeiten, während in Leipzig 1 Stunde mit dem ICE irgendwie alles geschlossen ist. Oder man könnte auch jetzt nach Berlin zu Konzerten fahren. Es ist irgendwie, es fühlt sich schon verrückt an, so bei dieser geografischen Nähe und dann doch so große Unterschiede.
Hattet ihr noch andere Projekte, die ihr jetzt auch gar nicht mehr umsetzen konntet, wegen des Lockdowns, oder?
Bei mir zum Glück nicht. Also ich glaube, es gibt immer noch so ein paar Workshops und so bei mir, die so ein bisschen aufgeschoben sind bis auf unbestimmte Zeit. Also Projekte, wo ich eigentlich angefragt wurde, zum Beispiel mal einen Podcast-Workshop an einem Theater zu machen und so. Eigentlich Projekte, auf die ich mich auch gefreut hatte, wo aber gar nicht klar ist, wann die nachgeholt werden, weil das auch dann oft mit Schulen zu tun hat und mit Kindern und dann wird es irgendwie noch mal komplizierter. Aber so das, der größte Einschnitt war auf jeden Fall bei mir, dass diese AIDA-Sachen abgesagt wurden. Und bei dir?
Nee, also wir haben jetzt heute, ich singe in so einem Chor, da haben wir noch ein Konzert, was auch, also ohne Publikum zwar stattfindet, aber stattfindet. Und sonst, also ja, Bars sind offen, viele Leute sind unterwegs. Das überrascht mich irgendwie immer, wenn ich dann so abends durch Berlin laufe, ja, was ich da nicht so oft mache, aber wenn ich es dann mache, sehe ich es immer wieder. Und ja, sonst ist irgendwie relativ normal.
Luise, bei dir, wär bei dir jetzt sonst noch was geplant? Eigentlich ist ja auch die Weihnachtszeit so eine Zeit, wo man nochmal ziemlich viel Kohle verdienen kann mit Auftritten auch, ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich kann das gar nicht sagen, was jetzt ausgefallen ist, weil die Sachen gar nicht erst geplant wurden. Also es ist einfach viel, was potenziell einfach nie organisiert und geplant wurde, was es nicht gab. So, weil das ja schon so lange geht, dass natürlich die Unsicherheit dazu führte, dass viele Veranstalter einfach jetzt eher alles auf den Sommer konzentrieren. Und der Sommer ist dann wirklich so Schlag auf Schlag. Ja, mal schauen, ob sich das nächstes Jahr wieder ändert oder nicht.
Stimmt, bei mir war es im Sommer auch so. Ich habe da auch super viel moderiert und dann auch jede Woche mindestens ein Konzert mir angehört. Und da komme ich mal zu noch einem anderen Highlight. Ich hatte euch auch im Vorfeld gefragt, auch ein Highlight mitzubringen von anderen. Nicht ein eigenes Projekt, sondern was ihr von anderen cool fandet. Und bei mir war das ein Film, und zwar ein Opernfilm. Der Film heißt Der Wald und basiert auf der gleichnamigen Oper von Ethel Smythe, einer Komponistin aus England. Und die Regisseurin Kerstin Steeb hat diesen Film gemacht. Und ich habe die kennengelernt bei so einem Panel, wo ich eingeladen war zu sprechen. Also war auch nur online, aber das hieß, wo sind die Komponistinnen? Und das Thema hat mich dieses Jahr eh auch relativ viel beschäftigt. So weibliche Komponistinnen, warum sind die so unterrepräsentiert in der klassischen Musik? Merkt ihr schon, sind wir echt noch nicht so weit. Da reden wir noch über Diversität in Bezug auf einfach mal Frauen. Wow. Genau, und Kerstin Steeb ist eine ganz tolle Musiktheaterregisseurin. Und diesen Film fand ich wirklich Hammer. Also es ist eine Oper, aber es ist nicht eine abgefilmte Oper von der Bühne oder so, sondern es ist schon komplett als Film gedacht. Also es ist wirklich wie ein Spielfilm mit verschiedenen Settings und so weiter. Aber da drin halt auch Operngesang, aber auch Sprechtext. Und sie haben die Oper auch abgewandelt. Also die sind damit frei umgegangen und haben die jetzt nicht 1:1 musikalisch so wiedergegeben, sondern haben das zwischendrin auch mit Dubstep vermischt und so. Und das Krasse finde ich auch jetzt, wo sich ja leider auch hier die politische Situation so zuspitzt mit den Corona-LeugnerInnen, die wirklich auch gewalttätig werden, PolitikerInnen bedrohen und so. Da hat dieser, das hat so ein bisschen seine Schatten, wie nennt man das? Schatten vorhergeworfen? Nee, also jedenfalls hatte der Film das irgendwie vorher schon thematisiert, weil in diesem Film geht's auch, also eigentlich ist das Setting in der ursprünglichen Version halt so mit einem Förster und Jäger und ich weiß gar nicht so genau. Und Kerstin Steeb hat sich das irgendwie so dann gedeutet in diese Ecke so Öko-Leute, die aber auch an der Grenze zu Verschwörungstheorien und dann auch so Prepper-mäßig sind. Also das finde ich irgendwie so ganz mind-blowing, wie nah das aneinander liegen kann, dieses so Bio und Erhalten, wir erhalten unsere Erde und Natur und dann gleichzeitig auch so rechte Tendenzen und eben auch dieses so, wir sind uns selbst die Nächsten und müssen uns und unsere Nachbarschaft schützen und so und bewaffnen uns eben auch und sind dann so eine selbstverwaltete Öko-Community oder so. Und das stellt dieser Film total eindrucksvoll dar. Also da läuft es einem echt kalt den Rücken runter und sie hat da auch tatsächlich echte Chatverläufe aus Telegram-Chats von so rechten Gruppen aus ihrer eigenen Nachbarschaft, glaube ich, oder zumindest aus einem Viertel, wo sie auch in der Nähe wohnt, hat sie quasi dokumentarisch auch so ein bisschen als Grundlage genommen für diese Inszenierung. Und das fand ich so eine coole Kombi von wirklich politisch mega am Puls der Zeit plus weibliche Komponistin, die auch noch echt unterrepräsentiert ist, einfach auch Hammermusik. Also würde mich freuen, diese Oper auch mal irgendwo live zu sehen. Das war für mich ein totales Highlight. Und ich habe auch versucht, hier ein paar Theater oder so in Leipzig anzufragen, ob die diesen Film hier nicht mal zeigen wollen. Es hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, da wird noch was draus, weil Ethel Smythe hier in Leipzig studiert hat. Die hatte mit Hungerstreik bei ihren Eltern erwirkt, dass sie an der Musikhochschule in Leipzig studieren darf und hatte als eben Frau ihrer Zeit ungewöhnlich Komposition studiert. Deswegen würde ich mich voll freuen, wenn dieser Film es auch noch nach Leipzig schafft. Was war bei euch noch ein Highlight? Oder wolltest du noch was anderes sagen,
Nene? Ich wollte noch mal fragen, wie der Name ist von dem Film.
Ja, also der Film heißt Der Wald.
Der Wald, okay.
Ich müsste jetzt mal gucken, ob man den irgendwo streamen kann. Das finde ich im Nachhinein noch raus. Und wenn es ihn irgendwo gibt, verfügbar, dann tue ich das auf jeden Fall in die Shownotes. Was war denn bei euch noch ein Highlight von Projekten anderer Leute?
Also bei mir war es, glaube ich, nicht nur ein Projekt, sondern irgendwie ganz viele verschiedene Dinge, die aber so ein Gesamtbild ergeben, das du auch schon angesprochen hast, Eva. Also für mich war, glaube ich, dieses Jahr durch diese eigene Albumproduktion dieses Thema Frauen und Musik, Frauen in der Musikindustrie auch einfach ein Riesenthema oder mir ist bewusst geworden, was für ein großes Thema das ist. Und da habe ich einfach, zum Beispiel gab es die Gründung von diesem Netzwerk dieses Jahr, Woman as Music, was ist so ein Netzwerk für Musikerinnen, was es vorher vor allem in Berlin gab und in anderen Bundesländern, Music as Woman, genau. Und vorher gab es halt Music B-Woman, also in Berlin und jetzt auch S für Sachsen. Und das ist irgendwie ein Teil von ganz vielen solchen wichtigen Punkten, die sich konzentriert haben dieses Jahr auch nochmal mehr.
Mir ist gerade eingefallen, ich weiß gar nicht mehr genau, aber das, was mir jetzt so eingefallen ist, war ein Beitrag vom BBC. Und zwar so eine dreiteilige Serie zu schwarzen Komponisten und Komponistinnen. Ich habe gerade vergessen, wie die Moderatorin heißt, aber ich schick noch mal den Link. Genau, und es geht halt um schwarze Komponistinnen oder MusikerInnen, die schon im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert in vor allem in der UK am Start waren. Und genau, da habe ich richtig viel Neues gelernt und genau, fand das cool. Ich weiß gar nicht genau, ob es von diesem Jahr ist oder von letztem Jahr, aber ja, kann man sich auf jeden Fall anhören.
Cool, das können wir dann auch verlinken. Jetzt haben wir schon ziemlich viele coole und inspirierende Beispiele gebracht. Gab es denn dieses Jahr auch was, was euch zu denken gegeben hat, wo ihr dachtet, da sind wir eben doch leider noch nicht so weit, wie wir uns wünschen würden, oder ja, irgendwie auch negative Erfahrungen in Bezug auf Diversität oder dann eben fehlende Diversität?
Also, ja, genau, so generell finde ich den Begriff Diversität immer auch so ein bisschen kritisch, weil es so ein Marketing-Ding auch geworden ist. Und ja, ich finde es schwierig, wenn man sich das so quasi auf die Fahne schreibt, heißt es so, ich glaube. Und dann quasi zum Beispiel eine Veranstaltung dazu macht und sagt, ja, wir sind jetzt divers, wir interessieren uns dafür, aber dann halt nichts daraus folgt. Und genau, zu so Panels eingeladen zu werden, einfach nur um zu zeigen, okay, wir haben irgendwie ja eine schwarze Musikwissenschaftlerin jetzt zum Beispiel, die was dazu sagt, aber der Rest, ja, das sind schon etablierte weiße Musikwissenschaftlerinnen zum Beispiel jetzt, die ja eben etabliert sind, aber ja, wo dieses Diversitätsding gar nicht, gar keine Wirkung zeigt oder gar nichts an den Strukturen ändern will, sondern quasi einfach nur plakativ irgendwie dafür genutzt wird. Das war so mein Fazit aus diesem Jahr. Also die Bemühungen sind da, aber da geht noch viel mehr, so um an den Strukturen anzusetzen.
Hast du da selber auch mehr oder andere Anfragen bekommen dieses Jahr?
Mehr nicht, aber so ein, zwei, genau, wo das dann teilweise so war.
Und überlegst du die dann manchmal auch abzulehnen oder nimmst du die immer an?
Also gerade so, das waren so die ersten beiden, die ich insgesamt bekommen habe. Und deswegen dachte ich, das ist erstmal eine coole Erfahrung, das zu machen. Und ja, die Gäste kannte ich vorher noch nicht. Und ja, also wahrscheinlich überlege ich in Zukunft was anderes zu machen dann oder abzusagen, aber jetzt erstmal noch nicht.
Voll interessant, dieses Dilemma irgendwie, weil die Frage ist natürlich dann auch, ne, wenn du jetzt nicht zusagst, wir nehmen die dann, aber ich verstehe auch, dass man sich auch vielleicht nicht mit so einer Sache gemein machen will, die man eigentlich insgesamt nicht so gut findet, und dann wird man ja doch auch damit assoziiert, dann mit dieser Art von Veranstaltungen oder Institutionen oder so. Aber tauschst du dich ja mit anderen aus? Also ich meine zum Beispiel Danielle Doth wird ja bestimmt auch gerade übelst viel angefragt. Also da könnt ihr wahrscheinlich auch ganz gut so euch stärken und beraten, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das machen wir auch. Und ja, wir haben vielleicht schon was anderes in Planung, was so ja in Richtung eher Dekolonisierung geht und nicht Diversität.
Kannst du da schon mehr verraten?
Es ist noch ganz, ganz am Anfang, aber wir haben uns neulich mal wieder unterhalten und beide festgestellt, ja, wir haben eigentlich keinen Bock mehr, so zu Diversität zu sprechen, sondern über Dekolonisierung von Musik zu sprechen. Und ja, also es ist noch gar nichts geplant, aber es ist in unseren Köpfen.
Luise, möchtest du? Ich hätte das Stichwort Dekolonisierung jetzt sonst so aufgegriffen, aber
Ja, ich wollte sagen, also ein Problem mit dem Diversität ist ja auch, dass es einfach wahnsinnig weit ist und ungreifbar und da so viel drunter gefasst werden kann. Und Dekolonisierung ist irgendwie gleich auch viel konkreter, finde ich. Was natürlich, also wir haben ja auch Diversität in unserem Titel, ne? Diversität und Musik, Musik und Diversität. Und das kann sich ja auch ändern, glaube ich. Also, dass diese ganzen Prozesse sind irgendwie auch Prozesse, wo man irgendwie Schritt für Schritt dazulernt und sich auch irgendwie weiterentwickeln darf und kann. Und vielleicht finden wir da ja auch sozusagen jedes Jahr einen neuen Untertitel für unseren Podcast, weil es natürlich auch irgendwie, weil sich diese Begriffe und die Assoziationen auch stetig ändern und die Vorstellung, die man sich unter den Worten macht und auch das Verständnis für bestimmte Diskurse sich einfach immer mehr schärfen und verfeinern und ja, deswegen ist es bestimmt auch alles relativ fließend und ein langer Prozess.
Ich finde es mit Dekolonisierung auch so spannend. Also wir hatten vor allem uns das auch irgendwie so als Ziel gesetzt bei dieser AIDA-Produktion, dass wir eben nicht uns auf die Fahnen schreiben, wir sind eine diverse Produktion, sondern wir haben einen dekolonialen Ansatz, wie wir mit diesem Stoff umgehen und mit dieser Entstehungsgeschichte der Oper, die eben auch eine sehr koloniale Geschichte hat, weil zum Beispiel der Mann, der diese Grundgeschichte für diese AIDA-Oper geliefert hat, war halt ein französischer Ägyptologe, der in Ägypten übelst viele Kunstschätze geraubt hat und dann nach Frankreich gebracht hat, also aus illegalen Ausgrabungen dann schön im Louvre ausgestellt hat. Und später wurde der sogar noch Chef des ägyptischen Nationalmuseums oder sowas in Ägypten. Und das ist halt alles super krude und aber sehr beispielhaft, glaube ich, für die Zeit oder eine sehr jahrhundertelange Kolonialgeschichte, in dem Fall ist das jetzt so Ende des 19. Jahrhunderts, da mit der Entstehung von AIDA. Und mich hat es dann auch sehr beschäftigt, nochmal, als ich, da komme ich vielleicht zu meinem Negativbeispiel, als ich mir angucken wollte, wie machen denn gerade andere Opern in Deutschland so AIDA, wenn die das jetzt aufführen. Und tatsächlich gab es hier gerade in Weimar, also nicht allzu weit weg von uns, eine neue Inszenierung von AIDA am Deutschen Nationaltheater. Und ich hatte mich darauf total gefreut, weil ich erstmal gesehen habe, so von außen, aha, die haben Kolonialismus zum Thema gemacht in ihrer Inszenierung. Nämlich haben die als Setting gewählt fürs Bühnenbild und auch für die Handlung so das neu eröffnete Humboldt-Forum oder das Humboldt-Forum, das gerade kurz vor der Eröffnung steht. So, das erkennt man eigentlich super schnell am Bühnenbild und ist auf jeden Fall so intendiert. Und dann geht es eben ganz explizit bei diesem Thema, was sonst in dem Originalsetting ist, so Ägypten versus Äthiopien. Da herrscht eben ein Krieg zwischen diesen zwei Ländern oder Königreichen. Ist da dann halt quasi so die Kunstschätze geraubt haben versus die, sei es jetzt Äthiopien oder ein anderes Land, die quasi ihre Kunstschätze zurückholen wollen und dann in Form von Terrorismus in das Land kommen, um das zurückzufordern. Das ist so dieser Kriegskonflikt dann in dieser Inszenierung jetzt gewesen in Weimar. Und das finde ich erstmal als Ansatz total interessant und dachte dann automatisch, etwas naiv vielleicht, dass das dann alles wahrscheinlich von vorne bis hinten total progressiv und antirassistisch und sonst wie wäre. Turns out, leider nicht, auch wenn dieser Grundansatz total interessant ist und deutlich innovativer als viele andere Inszenierungen. Und wenn auch zum Beispiel die Frauenrollen, fand ich sehr interessant, waren sehr komplex, wirklich toll dargestellt von tollen Darstellerinnen und auch mit sehr, sehr vielen Ebenen, so dass es eben nicht so plakative Opferfrauen waren wie in den meisten anderen Opern, war halt dieses, was ich halt gedacht hätte, dass wenn man sich mit Kolonialismus beschäftigt, dass man sich dann automatisch auch mit Rassismus beschäftigt. Leider nicht so in dem Fall, weil ich halt fand, dass es dann doch eine sehr rassistische Darstellung gab, die mich komplett abgelenkt hat von dem Ganzen. Und es gab danach so ein Publikumsgespräch mit der Regisseurin und auch mit mehreren SängerInnen und dem Dramaturg. Und ich habe da Also eigentlich hat es mich die ganze Zeit total belastet, warum die den einzigen schwarzen Darsteller auf der Bühne in der einzigen expliziten Gewaltszene als das Opfer inszeniert haben. Das hat mich eigentlich total beschäftigt und ich hatte so eine Wut im Bauch. Aber ich dachte, naja, ich fange mal ruhig an in dieser Publikumsdiskussion und frage erstmal, ob die denn sich in diesem weißen Leitungsteam auch nicht weiße Perspektiven irgendwie herangezogen haben. Ne? Könnte man ja machen, man könnte sich ja beraten lassen. So wie wir zum Beispiel vor unserer AIDA-Produktion halt Danielle Doth gebeten haben, uns eine Einführung zu geben zur kolonialen Strukturen in Inszenierung. So könnten die sich ja auch beraten lassen. Haben sie anscheinend nicht und haben auch total ausweichend auf meine Frage reagiert. Also komplett ausweichend, eigentlich überhaupt an meiner Frage total vorbei, dass ich mir so dachte, was geht? Und als ich dann irgendwie nochmal nachgehakt habe, kamen auch noch ganz absurde Dinge so von wegen, weil ich halt gefragt habe, ja, wie sieht's mit Ägypterinnen und Ägyptern aus? Weil das betrifft die ja schon, wie ihr Land da immer dargestellt wird seit über 100 Jahren in diesen Inszenierungen. Kamen dann so Dinge wie, ja, wir können ja jetzt nicht extra dafür Leute aus Ägypten einfliegen, da fehlen uns hier auch wirklich die Experten. Und so, und da war ich dann sehr enttäuscht. Also das hat mir zu denken gegeben, dass ich an diese Inszenierung wirklich große Hoffnungen gesetzt hatte und dann aber gemerkt habe, genau wie Neni halt gesagt hat, so die Strukturen dahinter anscheinend null hinterfragt und nicht mal so geöffnet, dass man sich zumindest mal einfach externe Beratung heranzieht. Offenbar, das war nicht mal geschehen.
Ich finde es auch. Also voll das gute Beispiel und es ist ja auch so, dass man oder jede Person, die dann an dieser Produktion beteiligt ist, denke ich mir, man nimmt ja auch was mit so oder lernt ja richtig viel Neues, also jetzt bei euch dann und es kann ja eigentlich nur einen Mehrwert haben, wenn man sich damit auseinandersetzt und das jetzt nicht quasi kaschiert oder nicht wirklich dafür interessiert. Deswegen finde ich das eine gute Sache, sich andere Leute noch da hinzuzuziehen.
Ja, ich meine, im Optimalfall natürlich sogar im Team zu haben. Also wir hatten ja, also wie gesagt, ägyptische Perspektiven hatten wir in unserem Team ganz viele. Aber zum Beispiel schwarze Perspektiven eben nicht. Und genau, da gibt es ja dann immer noch viel mehr, was man selber nicht weiß und wo man selbst eine begrenzte Perspektive hat. Aber was ich halt total gemerkt habe, auch an diesem Diskussionsabend in Weimar, war dann, dass da gleich auch so als Abwehr, um auch irgendwie meine Fragen, die in dem Moment wirklich erstmal sehr offene Fragen waren, das war wirklich noch gar keine Kritik. Und ich glaube, ich habe es auch nicht mit so einem suggestiven Ton in der Stimme gesagt, hoffe ich, ja. Wurde aber gleich auch so abgebasht mit dem Wort Identitätspolitik. Und das hat mich so genervt, weil das ist halt gleich so eine Klatsche, die so jede Diskussion irgendwie unterbindet und die halt so legitime Fragen oder Kritiken gleich in so eine Ecke drängt. Und genau, ich hatte dann in dieser Publikumsdiskussion halt so den Identitätspolitik-Stempel auf und dachte dann auch so, ja, okay, aus der Ecke komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Schade.
In der Auseinandersetzung mit Musik oder allgemein Kultur und Dekolonialisierung ist ja kulturelle Aneignung auch immer wieder ein großes Thema. Und damit habe ich mich auch auf ganz persönlicher Ebene dieses Jahr eben im Zuge dieser Albumproduktion mit der Band Amalaya beschäftigt, weil wir selbst viel mit Elementen von bestimmten Stilen argentinischer Musik und auch arabischer Musiken uns beschäftigen und meine eigene Frage einfach immer, also und Musik neu komponiert haben und meine eigene Frage, ich mich das immer selbst gefragt habe, wie sehr arbeiten wir hier mit Exotismus, wie sehr arbeiten wir mit kulturell angeeigneten Elementen aus was auch immer. und damit ja irgendwie das immer wieder zu hinterfragen, aber trotzdem auch nicht etwas Neuschaffendem immer entgegenzustehen, aus Angst, irgendwas auch falsch machen zu können. Das war auch ein Prozess für mich. Und auch anzuerkennen, zum Beispiel, wenn ich mich viel mit Musik aus, also auch Stile sozusagen der argentinischen Musik, wie Cueca und Chacarera und Samba, mich sozusagen bediene, wie sehr ist das, hat das irgendwie mit Exotismus in meiner eigenen Wahrnehmung, in meiner eigenen Anziehung für was auch immer zu tun? Oder wie sehr ist es einfach auch Teil meiner eigenen kulturellen Identität? Und wie sehr will ich mir das auch nicht nehmen lassen oder auch eingestehen, weil ich zum Beispiel schon immer seit ich Baby bin, vor allem Musik aus Lateinamerika gehört habe, erst passiv und dann sehr aktiv, und das sozusagen irgendwie mein musikalisches Zuhause ist tatsächlich. Und warum soll das dann auch nicht sich in der Musik, die ich komponiere, widerspiegeln? Alles andere wäre ja sozusagen nicht dem, was mir entspricht. Und wie ist es mit der arabischen Sprache, die ich studiert habe und auf der ich auch singe, auch auf dem Album teilweise, die ich mir sozusagen angeeignet habe, aber die ich mir so intensiv angeeignet habe, dass sie dann irgendwann übergeht auch in einen Teil dessen, was ich als meine kulturelle Identität verstehe. Ne? Das sind alles solche Fragen, die ich mir sehr intensiv gestellt habe immer wieder und die auch nicht aufhören, irgendwie akut zu sein, und die nicht aufhören, in meinem Kopf herumzuschwirren. Und auch da kann sich meine Wahrnehmung von Jahr zu Jahr ändern. Also vielleicht finde ich in 5 Jahren total blöd und no-go, was ich dieses Jahr gemacht habe, vielleicht auch nicht. Das ist genau wie die Begriffe, die sich ja auch ändern, auch das eigene Gefühl und die eigene Wahrnehmung zu dem, was man macht.
Du hattest da auch so eine Liedzeile, oder? Ganz am Ende vom Album, die das auch so thematisiert. Die hat mich irgendwie auch total berührt, als ich die gelesen habe in eurem Booklet. Da sind die Texte auch alle übersetzt, und ich glaube, das war in Spanisch, und ich habe dann, glaube ich, die deutsche Übersetzung gelesen. Kannst du die kurz wiedergeben? Auf welcher Sprache auch immer du möchtest.
Ja, ich habe tatsächlich den genauen Wortlaut gerade nicht vor mir, aber es ist ein Lied, es ist tatsächlich mein Lieblingslied auf dem Album und das am wenigsten gehörteste, zumindest auf Spotify. Und das heißt Millennials con Caja, und genau, da geht es genau darum. Millennials sind sozusagen wir. Und Caja ist ein Instrument aus dem Norden Argentiniens.
No sé si puedo cantar de esta forma, no siendo mi tradición. La copla vive en su casa, nos convida su emoción.
Ich hinterfrage am Ende des Liedes, ob das okay ist, was ich hier gerade mache. Dass ich in diesem bestimmten Stil der Copla, ein sehr ländlicher Stil, der meist also von Menschen, die auch ruhig schon älter sein können oder auch nicht, wirklich auf Dörfern auch immer noch gespielt wird. Und meist nur mit Stimme und einer Caja, einer Art Trommel. Und in diesem Stil haben wir, Leandro Salvatierra, der musikalische Leiter, und ich das Lied komponiert. Und ich singe das auf Spanisch. Ich habe einen Text dazu geschrieben. Und der Text sagt auf Spanisch sowas wie No sé si está bien lo que estoy haciendo de usar ese ritmo. Ich weiß nicht, ob das eigentlich okay ist, dass ich hier diesen Stil verwende. Aber ich habe das Gefühl, dass es am Ende in diesem Stil, in diesem Genre, dem ich mir bediene, um auch eine bestimmte Emotion geht. Und mit dieser Emotion kann ich mich sehr verbinden. Und genau. Aber da ist diese Frage nach kultureller Aneignung und wie okay oder nicht, das ist direkt in dem Lied thematisiert und ich habe mit sehr vielen Menschen über dieses Lied gesprochen, also gerade mit sehr vielen Menschen auch aus dem Norden Argentiniens, wo dieser Stil auch sozusagen common ist, und hatte da viele interessante Diskussionen und ja.
Zum Beispiel, was hast du da so für eine Resonanz bekommen?
Ja, also die meisten sehen da, haben da kein Problem gesehen sozusagen. Da ist es erstmal eher so, oh, na klar kannst du das machen. Und ich glaube, aber ganz wichtig dabei ist, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, dass die Leute merken, dass ich irgendwie auch Ahnung davon habe und dass ich die Sprache sehr, also gut beherrsche und auch die Feinheiten der Sprache dieses Stiles sehr beherrsche und dass man ja einfach irgendwie auch drinsteckt. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Das hat auch, glaube ich, immer, macht auch einen großen Unterschied für mich, wenn ich zum Beispiel auf Arabisch singe. Da ist mir das sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich mich sehr, sehr lange auf die Aussprache vorbereite und wirklich versuche, so gut wie möglich auszusprechen, weil das mir selbst einfach, dass ich vor mir selbst ich dann einfach mehr Legitimation fühle, dass ich mir das anmaßen darf.
Das finde ich mega interessant und diese Diskussion hatten wir ein bisschen in unserer Produktion auch, weil wir haben ja so interdisziplinär gearbeitet mit einem Ensemble, jetzt bei der AIDA-Produktion aus teilweise klassisch ausgebildeten OpernsängerInnen, die eben Italienisch studiert haben an der Musikhochschule. Teils haben die auch eine andere Muttersprache, aber sind eben mit der Oper sehr auf Italienisch gepolt. Und im Team haben wir meistens Deutsch gesprochen. Und Arabisch konnten die eben noch nicht so oder nicht besonders gut. Und da war dann unsere eine künstlerische Leiterin, Neam Tarek, die eben Muttersprachlerin Arabisch ist, auch teilweise unglücklich, dass die Aussprache da nicht so gut klappt. Und sie hatte wirklich da ein ganz großes Verantwortungsgefühl gegenüber den zum Glück auch wirklich viel arabischsprachigen Leuten, die dann am Ende im Publikum waren, und dachte, das kann ich denen so nicht präsentieren. Und ich habe aber dann auch dagegen argumentiert, dass ich denke, dass das irgendwie auch dazugehört, diese Reibung, und dass es dann eben auch nicht bis zur Perfektion ausgeführt wird, aber dass es doch trotzdem schon so ein großer Schritt ist, dass eine klassisch ausgebildete Opernsängerin dieses Repertoire jetzt hier singt und kennenlernt. Und ich hoffe oder denke, dass man es trotzdem auch so wahrnehmen kann, dass sie diesem Repertoire Respekt zollt und das mit einer Anerkennung singt, ohne dass die arabische Aussprache perfekt ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir mussten da auch irgendwie manchmal so Kompromisse eingehen. Andersrum dann auch, dass natürlich die PerformerInnen auch andere Gewohnheiten oder andere Art zu singen haben als dann die klassischen Opernleute, und dass sich halt irgendwie so ein bisschen annähern muss und manchmal dann halt auch in der Mitte trifft und nicht so perfekt ist wie Leute, die immer nur diese Disziplin machen oder immer nur in dieser Sprache singen. Aber das finde ich eigentlich auch gut, wenn sich das so ein bisschen mischt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, was du ja auch angesprochen hast, gerade so indirekt, ist ja die Frage nach der Zielgruppe. Ne? Also, dass die eure künstlerische Leitung mit Neam Tarek, dass sie dachte, oh Gott, ich muss irgendwie auch das so machen, dass das arabischsprachige Publikum sich daran nicht stößt. Und das ist ja auch wichtig, genau dieser Gedanke, dass es halt dieses Zielpublikum sozusagen auch mitzudenken und nicht davon auszugehen, naja, da spricht eh keiner Arabisch, ne, ob das jetzt so. Und ich glaube, das hat auch mein Gefühl zu dem Umgang mit unserem Album für mich, mit den eigenen Kompositionen, besser gemacht, dass wir sehr viel in Argentinien zum Beispiel rezipiert wurden. Es wurden Artikel über uns veröffentlicht und unter unseren YouTube Kommentaren von unseren Videoclips sind einfach 95% spanischsprachig. So, und das fand ich, also das hat mir dann auch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass ich merke, ah, okay, cool, auch die Zielgruppe ist sozusagen relativ divers.
Wie ist denn das eigentlich, Nene, bei euch? Also als ich mal ein Interview geführt habe, auch ja hier in diesem Podcast mit Danielle, hatte die auch gesagt, dass ihr auch eine besondere Zielgruppe erreicht mit dem String Orchestra, dass da auch sich so eine ganz besondere und auch wirklich sehr BPOC-Community so im Publikum abbildet. Hat sich das jetzt in diesem Jahr auch nochmal entwickelt, vielleicht auch dadurch, dass ihr in der Elbphilharmonie dann doch nochmal in so einem ganz klassischen Hochkultursetting wart?
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall bei unserem Konzert, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen hatten wir ein Konzert hier in Berlin und da waren auf jeden Fall viele Leute aus der Community dabei und ja, irgendwie, das war ein krasser Gegensatz auch auf jeden Fall in der Elbphilharmonie. Da habe ich jetzt das Publikum nicht so richtig gesehen oder wahrgenommen, wusste nur von ein paar Leuten, dass ein paar Bekannte da sein werden. Aber so diese Sicherheit oder Unsicherheit beim Auftreten war bei mir irgendwie ganz krass, weil hier wusste ich, okay, da sind Leute, die ich kenne und es ist nicht so ein strenges Setting quasi. Wir haben im Babylon-Kino gespielt und genau, ich finde, das macht auch immer viel, wo man spielt irgendwie, weil man dann ja auch ungefähr weiß, welches Publikum zu erwarten ist. Und ja, so ein Ansatz auch des Dekolonisierens ist ja vielleicht auch in andere Räume zu gehen und ja, anderes Publikum dann anzusprechen. Und genau, mit dem Orchestra klappt das, glaube ich, auch ganz gut und ist immer schön, wenn da ja, Leute aus der Community dann dabei sind und unterstützen.
Ich hoffe, ich schaffe es auch mal bald zu einem Konzert von euch. Online habe ich schon mal eins gehört und gesehen. Das fand ich auch ziemlich cool. Aber ja, so in einem echten Raum ist dann doch nochmal was anderes. Wollen wir vielleicht so langsam eine kleine Schlussrunde machen, noch mit einer Empfehlung? Also wir haben ja hier zwischendrin schon eine Dokumentation empfohlen, einen Film. Aber vielleicht habt ihr noch einen Tipp, muss jetzt gar nicht so auf Weihnachtsgeschenke aus, obwohl wir diese Folge auch noch vor Weihnachten veröffentlichen, aber nee, einfach so ein Tipp, noch irgendwie eine Entdeckung von euch, vielleicht Musik oder auch ein Buch. Ich kann mal anfangen, ich habe tatsächlich mega die Musik abgefeiert von Alai Suiten, den du ja, Nene, hier im Podcast interviewt hast. Sein Album Talking Oud habe ich danach rauf und runter gehört. Ich kann das ganz schwer beschreiben stilistisch, will das auch gar nicht in irgendeine Schublade packen. Ich finde, es passt so nicht wirklich in eine Schublade. Und ja, also es ist instrumental und hat ganz verschiedene Einflüsse, ein bisschen Jazz. Wie auch immer, hört es euch einfach an. Alai Suiten, Talking Oud war für mich auf jeden Fall eine Entdeckung und hört sich auch, glaube ich, bei Nimir nicht tot, werde ich immer wieder reinhören.
Ich kann weitermachen. Vor einer Woche oder so habe ich bei YouTube ein NPR Tiny Desk Konzert gehört von Jasmine Williams. Das ist so eine, kennt ihr die? Das ist so eine schwarze Gitarristin, die ja, spielt Gitarre, klassische Gitarre, aber ja, nutzt die anders. Sie spielt sie quasi auf dem Schoß und macht viel mit so Picking und Percussion dazu. Auch instrumental und es war einfach abgefahren, sie dabei zu sehen. Und ja, also ich war richtig beeindruckt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ich war dieses Jahr bei einem Release-Konzert von jemand anderen in Leipzig im Gewandhaus. Und das war der Album-Release Glück von Laura Liebeskind. Und das Album würde ich hier auch sehr gerne empfehlen. Beziehungsweise das ganze Album ist, glaube ich, auf zum Beispiel Spotify noch nicht veröffentlicht, aber schon sehr, sehr viel daraus. Und was ich bei ihr sehr cool finde, ist, dass sie Popmusik macht, viel deutschsprachige Popmusik, aber ja, mit irgendwie einem sehr philosophischen Hintergrund. Und die Mischung finde ich irgendwie super cool. Sie studiert auch Philosophie parallel noch zu ihrer musikalischen Karriere. Und ich glaube, das passte einfach zu meiner Annäherung auch dieses Jahr an die Popmusik allgemein. Ich habe irgendwie auch Popmusik von früher, als ich irgendwie 15 war, wieder ausgegraben und neu entdeckt und jetzt erst die Texte verstanden, die ich damals schon ziemlich schlecht mitgesungen habe auf Englisch. Und habe irgendwie aber auch angefangen, so deutschsprachige Popmusik zu hören. Und da würde ich die Leipziger Sängerin Laura Liebeskind empfehlen.
Schön, das ist doch ein schönes 2021 offene Ohren rappt. Danke ihr zwei für dieses super anregende Gespräch. Ich fand es richtig schön, so zu reflektieren. Und ab der nächsten Folge geht's dann wieder so wie gewohnt eigentlich in diesem Podcast weiter, dass wir spannende Leute interviewen. Wollt ihr da irgendwie schon ein Preview geben, mit wem ihr sprechen werdet?
Also ich werde mit Margarita sprechen. Das ist eine Sängerin aus Hannover, die Rockmusik macht. Und genau, wir sprechen so ein bisschen über Feminismus in der Rockmusikindustrie und über ihr Sein als schwarze Frau in dem Genre. Genau.
Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf auf die Folge. Und ich verrate noch nicht, mit wem ich Interviews machen werde, aber es wird auf jeden Fall umpassend zu dem, was ich heute erzählt habe, Albumproduktion gehen und sozusagen konkret sprechen über ein konkretes Album, weil ich gemerkt habe, dass ich echt Lust habe, nicht nur so diskursiv und biografisch zu arbeiten, sondern an dem Kunstwerk an sich mehr.
Und ich will eine Filmmusikkomponistin anfragen, weil ich dieses Jahr auch schon mal für einen anderen Podcast mich mit Filmmusik ein bisschen beschäftigt habe und da auch gemerkt habe, dass es sehr schwer war, erstmal Frauen zu finden. Aber wenn man sich dann anstrengt, findet man natürlich welche und auch ganz tolle. Und deswegen würde ich da gerne noch mal ein bisschen weiter reingehen und steht noch nicht genau fest, aber soll genau Filmmusik dann auch mal hier eine Rolle spielen in diesem Podcast. Dann Nene und Luise, danke euch und danke allen da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast, klickt auf Folgen, wo auch immer ihr den hört, weil dann verpasst ihr auch nicht die neuen Folgen. Wollt ihr noch was sagen, was ich vergessen habe?
Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit euch. Und vielen Dank, Eva, für dieses Interview, für die Moderation mal mit uns. Ganz spannend und schön, euch einfach auch immer weiter kennenzulernen. Es gibt so viel Spannendes auch in dieser Dreierkombi, über das wir reden möchten können.
Ja, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Auch noch ein Dank von mir an euch beide. Ich freue mich auf das nächste Jahr.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.